Danke euch für euren Dienst. Wir haben heute Morgen ja schon einen Bibelvers gehört, den Regina von Gott aufs Herz gelegt gekriegt hat, aus Matthäus 11, Vers 28. Und ich denke, das passt ganz genau zu unserer Predigt heute. Da heißt es ja, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist Vers 28, aber was kommt nach 28? Na, und in 29 steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 30, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Von daher sind wir da genau in dem Thema drin. Jesus sagt tatsächlich, dass wir zu ihm kommen sollen, dass wir bei ihm Hilfe bekommen. Aber es ist nicht nur so, dass man mit seinem Joch kommt, da ein bisschen was rausgenommen kriegt, dann wieder geht und es wird wieder gefüllt, sondern er sagt komplett für dein Leben, gib dein Joch her und nimm meins. Und es ist entscheidend auch, dass dir geholfen werden kann. Das Ganze ist nämlich ein Heilandsruf, über den ich auch gerne mal noch predigen würde. Das mache ich jetzt heute Morgen nicht. Aber ein Heilandsruf, der aus diesen drei Versen besteht. Und Jesus ist jemand, der hat, als er in diese Welt kam, eine eigene, man nennt es Regierungserklärung gegeben. Und diese Regierungserklärung steht in Matthäus 5 bis Matthäus 7. Das ist die Bergpredigt, da kann man das nachlesen. Das ist mal ganz spannend, was Jesus so für seine Regierung, für sein Reich, für dieses Joch, das er uns geben möchte, im Prinzip auch wünscht. Das sind seine Vorstellungen. So stellt er sich dieses Miteinander vor. Richtig spannende Sache. Und heute sind wir ja in dem Petrusbrief, die letzte Predigt. Mancher denkt, oh, schon vorbei. Der andere denkt, was, das nimmt ein Ende, der Brief. Ja, es ist tatsächlich so. Und dieser Brief geht genau in diese Richtung, weil Jesus wusste, dass wir Schwierigkeiten haben, Bedrückungen haben, Ängste haben, hat er gesagt, kommt her zu mir. Und seine Jünger, auch Petrus, der das da eins zu eins von ihm gehört hat, der hat an die Gemeinden, die dann gegründet wurden, später einen Brief geschrieben, verschiedene Briefe geschrieben, aber über einen haben wir hier gesprochen und hat das nochmal hervorgehoben und sagt, hey Leute, wenn ihr Schwierigkeiten habt, damals war es echte Verfolgung, also wenn man da Christ geworden ist und hat gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen, dann war das nicht einfach so mal eine kulturelle Umfärbung. Ja, heute trägt man weiß, morgen blau, übermorgen gelb. Sondern das war ein Einschnitt in das Leben, dass man möglicherweise seinen Job verloren hat. Dass man möglicherweise von seiner Verwandtschaft ausgestoßen wurde. Dass man möglicherweise wegziehen musste oder flüchten. Diese Nachfolge Jesu, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte ganz, ganz selten so ein Schritt gewesen, wie wir es heute in Deutschland haben. Dass man sich vielleicht mal umorientiert und sich den Luxus antut, dann mal in eine Gemeinde zu gehen und da Predigten zu hören. In der Regel, in aller Regel war es schmerzhaft, war es entbehrlich und war es mega schwierig. Und das ist das Wunder und das ist das, was einfach den lebendigen Gott ausmacht, dass egal was es gab in dieser Kirchengeschichte, dieses Wort läuft, verherrlicht wird und nicht tot zu kriegen ist, weil es lebt und auferstanden ist. Unsere Hoffnung lebt, haben wir heute gesungen. Unsere Hoffnung lebt. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und wir werden ihn aus menschlichen Mitteln nie tot kriegen. Und er wird auch nicht mehr sterben, weil er Gott ist. Und so geht's auch hier um uns. Er möchte uns ansprechen. Selbst an der Stelle, wo wir vielleicht in Nachrichten sehen, wie Leute geflüchtet sind. Und wir haben auch Leute unter uns, die diesen Weg mitgemacht haben, der Flucht, der Entbehrung, der Angst, der werde ich den morgigen Tag überhaupt noch erleben, werde ich von diesem Boot runterkommen, wo enormes Leid da ist und der Mensch aber nicht, weil er mal einen Farbwechsel will, von blau zu grün, sondern weil er in seinem Leben keinen anderen Sinn mehr gesehen hat, als zu fliehen, um sein Leben nicht zu verlieren. Das sind andere Ebenen. Selbst wo wir das sehen, und ich muss gestehen, mir geht es auch so, man sieht dann oft nur noch Überschriften. Aber unter den Überschriften stehen Menschen, 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 Menschen. Und mir ist es auch klar, dass man nicht jede Nachricht, die man heute erreichen kann oder kriegt, dass man sich die so zu Herzen nehmen kann, dass man in Tränen ausbricht. Das ist mir auch klar. Aber wir müssen uns einfach an der Stelle bewusst machen, dass wir doch in einer gewissen Weise Zuschauer sind in dem, was an Leid in dieser Welt passiert. Aus einer recht komfortablen Zone. Und selbst wenn wir das tun, was Jesus sagt, verkauf dein Haus, mach und gib es den Armen. Selbst wenn wir das tun würden, werden wir in der Situation immer noch die Zuschauer sein, die an der Stelle nicht betroffen sind. Da ist die Frage, wie lassen wir da Gottes Wort an uns heran, wenn wir in den Vers 7 kommen. Ich bin in 1. Petrus 5, Kapitel 5 ist es, ab Vers 7. Den Schluss, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So geht's heute los. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist identisch. Es ist aber eine Adresse, Jesus, Gott selber, der Lebendige, zu dem wir gehen dürfen. Und er weiß, dass wir Sorgen haben. Weiter geht's auch, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch her, er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Lebenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ihm allein gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Amen. Dann kommt noch so ein kleiner Abschluss, wo es noch um einige Leute geht mit einem Segensgruß. Den werden wir dann am Schluss auch aussprechen. Ja, hier sehen wir, werft alle Sorgen auf Jesus. Er weiß, dass wir in unserem Leben Sorge und Leid zu erleiden haben. Und dieser Gedanke, wenn es Gott gibt, warum lässt er das zu? Sieht man hier, dass er das wusste. Aber die Frage ist nicht, wenn es ihn gibt, lässt er das zu, sondern wo gehen wir hin, weil es diese Last gibt? Das ist die Antwort in dem Wort Gottes. Und diese Sorgen und diese Last, die haben wir uns ja durch die Sünde selber eingebrockt. Also wenn wir alle einander so herzlich lieben würden, wie es in der Regierungserklärung von Jesus steht, hätten wir die Sorgen nicht, wirklich nicht. Das Problem ist nur, dass wir es nicht schaffen, noch nicht schaffen. Wenn wir irgendwann verwandelt werden von ihm, dann werden wir das schaffen. Und diese Zukunft gibt's und die soll es auch für dein Leben geben. Das ist das, warum wir predigen, warum wir zu ihm einladen, warum Jesus zu sich einlädt. Das ist nicht das Vertrösten auf die Ewigkeit, sondern das ist ein Bewusstmachen, dass wir in unserer hiesigen Zeit, im Begrenzten, einfach noch nicht den Himmel haben werden. Egal wie wir es uns einrichten, egal wo wir denken, so sind wir sicher. Das wird es nie sicher machen. Jesus erzählt dazu eine Geschichte von einem reichen Kornbauer, der hat alles angehäuft und hat ganz viel Korn gespeichert gehabt und hat gesagt dann, als er es durchgerechnet hat, jetzt reicht's, hat er sich zurückgelegt und hat gesagt, so, jetzt habe ich ausgesorgt. Jetzt habe Betonung, ich ausgesorgt. Für mich. Er hat's nur für sich gemacht. Und dann sagt Gott letzten Endes zu ihm, du Narr. Heute noch wirst du dein Leben verlieren und dann ist alles aus. Was nützt dir dieser Kornspeicher? Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, du, ich habe jetzt im Internet oder irgendwo hat er das mitgekriegt, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die tun sich errechnen, wie viel Geld sie brauchen, um dann in Rente gehen zu können. Und es gibt so pro Kopf so 1,3 Millionen oder was, hat er mir alles genau erklärt. Und wenn man das dann hat, dann kann man bis 90 Jahre einfach sagen, hey, cool, jetzt gehe ich in Rente, was soll ich so lange arbeiten? Ja, ich mache nur noch, was mir gefällt. Für einen Menschen könnte sowas verlockend aussehen. Für jemanden, der Jesus in seinem Herzen hat, geht sofort die Geschichte vom reichen Kornbauer auf. Und er sagt, hey, halt, ich brauche einen Parameter in meinem Leben, jemand, der mein Leben in der Hand hat. Ich kann gar nicht sorgen für meine Zukunft. Das kann morgen ganz anders aus sein. Wer garantiert uns, dass wir in 3 oder in 5 Jahren noch das besitzen, was wir gerade haben? Das kann dir keiner garantieren. Wir gehen davon aus, das kann sein. Aber eine Garantie ist es nicht. Und auch die Menschen, die zurzeit auf der Flucht sind und als die Flüchtlingswelle anfing, die haben davor auch noch nicht, selbst 2 Jahre oder 1 Jahr davor, nie gedacht, dass sie irgendwann mal weg müssen. Mir geht es jetzt nicht um die, die andere Gedanken haben, aber die wirklich als Christen ihren Arbeitsplatz hatten, ihre gute Stellung, dass sie auf einmal fliehen müssen. Wo der Nachbar sagt, entweder du verschwindest oder ich bring dich morgen um, weil du Christ bist. Solche Dinge gibt es auf dieser Welt. Und vielleicht sind wir an der Stelle dann neu sensibel, dass Gott dich und mich uns sieht in der Situation und wenn wir Probleme haben, uns an die Worte erinnern, kommt her, zu wem sollen wir gehen? Zu Jesus. Was sollen wir tun? All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Manche verwechseln diese Sorgen mit, die Rente wird mehr. Oder denken, ja, jetzt kriege ich mehr PS unter die Haube. Also es gibt ja alle möglichen Prediger oder Theorien. Aber diese Sorgen, wenn wir in die Regierungserklärung von Jesus reinschauen, steht da, dass wir zu kleiden und zu essen haben. Mehr nicht. Da steht nur nichts von Haus. Steht nichts von Auto. Oder irgendwelchem Status. Weil er möchte, dass wir uns von ganzem Herzen ihm hingeben. Und hey, das ist das Größte und das Beste, was du tun kannst. Es können dich Menschen ja gar nicht verletzen, wenn du deine Erwartungen auf das reduzierst, was dir Jesus garantiert. Weil das wird dir immer bleiben in seiner Gegenwart. Versteht ihr? Das ist der große Unterschied. Kannst du dann glauben, dass Gott dich versorgt? Ganz bestimmt. So wird er dich versorgen. Und es gibt auch Christen, die im Gefängnis schon umgekommen sind. Und sag, aber Herr, das gibt's doch gar nicht. Du hast gesagt, du wirst versorgen. Wir dürfen es nicht in unserer Erwartung leben oder erleben wollen. Sagen, so stelle ich mir es vor, Herr, jetzt musst du das versorgen. Sondern es wird immer sein höherer Gedanke sein über unserem Leben, wo wir ihm anvertrauen und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Und das Bekenntnis über Jasmin vorher habe ich ganz, ganz bewusst gesagt, Gott ist gut. Wenn das in unserem Herzen drin bleibt, dass Gott gut ist, dann räumt es die Zweifel aus, Herr, warum jetzt schon wieder? Sondern es kommt dann, Herr, du bist gut. Als ich am Freitag bei den Rangern war und wir hatten eine mega coole Zeit, also wir waren 43 Leute bei den Rangern, ich habe durchgezählt, es war echt der Hammer. Hast du eine tolle Zeit miteinander und dann ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. mein Fahrrad hat einen Platten gehabt. Sag mal, ja, Alexander, ein Fahrrad, ein Platten. Meins hat schon 3 Jahre einen Platten. Für mich ist das Fahrrad ein Bewegungsapparat, wie für anderen vielleicht ein Auto oder sowas, das er einfach braucht. Und dann kommst du dahin und denkst, Herr, das darf jetzt nicht wahr sein. Wie komme ich jetzt vom Gelände heim? Und dann musste ich mich zwingen, in meinem Herzen nicht ärgerlich zu werden und sauer. Ich musste mich zwingen. Das kam nicht von allein. Ich bin hier, oh Halleluja, ein Platten. Jetzt freue ich mich. Dann hat er gesagt, ja, das darf nicht wahr sein. Und dann werft alle Sorge auf ihn. Ich nehme das Ding hinten hoch und laufe dann so vor mich hin und denke, was mache ich jetzt? Was soll das jetzt? Wie geht das jetzt? Dann hat Chris mit seinem mini, mini kleinen Auto gesagt, hey, ich kann das doch vielleicht mitnehmen. Das passt doch nie da rein, habe ich gedacht. Ich habe ein XXL-Fahrrad, also viel zu groß für mich. Aber das war damals für mich das Beste. Und wir haben es probiert und es ist reingegangen. Also ich fand es schon, all eure Sorgen werft auf ihn und er sorgt dann für euch. Aber er hat für mich nur gesorgt, weil Menschen da waren, die bereit waren, das auch zu tun. Sagen, ich stelle mich dem, was Gott mir vor die Füße legt. Ganz herzlichen Dank, Chris. Der Herr segne dich dafür. Aber dieses Zusammenhalten hilft dann und man merkt, man kommt gemeinsam weiter. Nach dem Reparieren war es jetzt zwar immer noch kaputt, aber wahrscheinlich durch dieses immer wieder Ding habe ich 20 Löcher da reingemacht durch den Dorn, der da drin steckte. Aber so ist es halt, gell? Da hängt man dann drin. Das sind dann andere Probleme. Aber ich bin heimgekommen und ich war positiv geflasht. Ich war wirklich dankbar in meinem Herzen. Bin es immer noch. Ich habe gedacht, das darf ich euch so sagen, obwohl das Problem noch gar nicht gelöst ist. Und das ist der Punkt, was oft dann, man erwartet dann, der Dank kommt erst, wenn alles wieder Ayapupaya ist. Oder auf Deutsch, die Lösung dann da ist. Wenn der Friede in dein Herz kehren darf, weil du es ihm abgegeben hast, dann ist es die neue Dimension. Gott sorgt euch für euch. Und da heißt es in Philipper 4, Vers 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bringen oder kund werden, je nachdem welche Übersetzung. Also, das heißt jetzt nicht, dass man sagen soll, naja, der Prediger hat heute Morgen gesagt, ich soll mich nicht mehr sorgen, jetzt bin ich mal gespannt, was morgen zum Mittagessen gibt. Ja, oder wer meine Wohnung aufräumt. Oder all diese Sachen, wo man sagt, naja, dafür muss man ja sorgen. Oder wenn mein Kind erzieht. Hier geht es um existenzielle Sorgen. Sorgen, die uns belasten, die wir auch in der Nacht gar nicht lösen können. Auch wenn wir uns 50 Mal rumgedreht haben. Diese Sorgen, die sollen wir ihm bringen. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus bewahren. Das heißt, dass dein Denken nicht aus Jesus rausgeht, sondern darin verankert bleibt. Mit dem Gedanken, Gott ist gut. Mit dem Gedanken, Gott ist gut. Lass uns das mal sagen. Gott ist gut. Vielleicht sollten wir das uns noch öfters zusprechen. Dass wir daran erinnert werden, Amen, Gott ist gut. Das bedeutet letztlich auch Sorgen einfach abgegeben. Dann heißt es Vers 8 und 9, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe umher, um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Wir sind jetzt Erwachsene, dann darf man das ja mal sagen. In der Kinderstunde sage ich den Kindern immer, wie ein Löwe. Du musst jetzt keine Angst haben, der ist kein Löwe, der macht es nur wie ein Löwe. Für uns Erwachsene sage ich dazu, es ist nur ein Bild, weil wenn es nur wie wäre, könnt ihr euch nicht verschlingen. Aber Petrus sagt hier, er kann dich verschlingen. Jetzt braucht ihr jetzt eigentlich nicht die Angst nehmen, weil es ja nur wie ein Löwe ist. Ganz egal, wenn er ein Bär ist oder keine Ahnung. Er geht auf jeden Fall rum und will dich verschlingen. Und der Punkt ist der, wie kriegt man einen am besten? Wenn er aus der Herde rauskommt. Die Jäger in der Natur, die laufen um die Herden rum und die suchen sich die Schwächsten und die Kleinsten. Die Schwächsten und die Kleinsten, die werden rausgesucht. Und da wird rumgelaufen und geguckt, wen gibt's heute zu essen? Ist eine ganz normale Sache. Und das nimmt Petrus auch. Der hat es irgendwo gesehen, hat gesagt, Leute, er geht umher. Und auch bei Christen in der Gemeinde, wenn wir denken, hey, wir sind cool drauf, wir sind sicher. Und du bewegst dich da raus und denkst, jetzt gehe ich mein eigenes Futter, meine eigene Sache machen, mein Ding drehen. Und du entfernst dich davon, bist du in höchster Gefahr. Das ist so. Er führt zusammen, weil er ein Hirte ist. Ein Hirte sammelt, der zerstreut nicht. Der sagt, hey, bleib zusammen, kommt, hier bin ich. Hier ist auch der, der aufpasst. Miteinander, füreinander. Dass wir nicht verschlungen werden. Und es gibt auch dann solche Dinge, dass Tiere, die so umhergehen, einfach mal versuchen, so eine Herde auch dann zu verunsichern. Wenn sie dann merken, oh, hier ist ja echt dicht, da kommt ja gar keiner ran. Dann muss man die mal ein bisschen so aufwühlen, ja? Muss man mal machen oder so. Oder eine andere sagt, miau, oder keine Ahnung. Und dann, da kommt einer. Und dann, wenn man sich in Bewegung setzt, dann verändert sich auf einmal die Konstellation. Und wenn die Gemeinde sich bewegt und nach vorne gehen will auf einmal und Leute dann verliert, die weiter zurückbleiben, die nicht mitkommen und sich das alles in die Länge zieht, hat man eine große Flanke für den Feind. Das heißt, zusammen zu bleiben, das, was Gemeinschaft, Gemeinde stärkt, ist enorm wichtig. Seid besonnen und wachsam. Das heißt, darüber nachzudenken, darauf zu achten, dass diese Dinge nicht passieren, weil es einen Feind der Gemeinde gibt. Einen, der nicht möchte, dass du deinen Glauben und dein Leben auf Gott setzt. Weil dann hat er verloren und Jesus Gott gewinnt. Weil er ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich gestorben. Er hat für dich alles getan, damit du zu Gott, zu dem Allmächtigen Vater sagen kannst. Das gibt's nirgends in keiner Religion. Nur bei dem lebendigen Gott. Und zwar bei dem einen Gott. Es gibt auch keinen anderen. Weil er sich uns vorstellt in seinem Wort, in der Bibel. Er hat gesagt, ich gebe euch ein Wort und das soll euch zeigen, wer ich bin. Und weil wir es Jahrhunderte nicht verstanden haben, hat er seinen Sohn gesandt, Jesus, und hat gesagt, schaut ihn an, wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Wenn wir seine Regierungserklärung lesen, dann lesen wir die von Gott. Wenn wir schauen, was er getan hat, was sein Herzensanliegen ist, dann sehen wir, was Gott tut. Wenn wir hören, was er sagt, dann hören wir, was Gott sagt. So ist es. Deshalb ist die Bibel wichtig. Und wenn dich interessiert, was Gottes Wille ist für dein Leben, musst du die Bibel lesen. Das ist nicht so wichtig, was ich sage. Das kann nur eine Ergänzung sein. Da kann man sagen, oh, jetzt habe ich vielleicht was verstanden. Halleluja, preis dem Herrn, das würde mich freuen. Aber an Autorität hat das Wort Gottes selber. Deshalb müssen wir auch gemeinsam darin lesen. Deshalb sind Kleingruppen so wertvoll, wo man sich dann mal austauschen kann. Ich predige euch jetzt 20 Minuten an und dann geht ihr heim. Denkt der eine, das habe ich verstanden, das habe ich nicht. In den Kleingruppen kann man mal nachfragen, hey, was heißt es eigentlich? Was heißt es für mich? Was heißt es heute? Und dann geht man dem mal auf den Grund, nehmt auf auch mein Joch. Was heißt Zygos? Was heißt dieses Joch eigentlich für mich? Spannende Sache, studiere ich gerade, deshalb finde ich das richtig cool. Bete und verherrliche Gott durch den Lobpreis. Sei besonnen und wachsam im Gebet und fürchte dich nicht. Und lebe darin auch einfach ein heiliges, ein geheiligtes Leben nach seiner Regierungserklärung. Das heißt nicht, dass du keine Fehler machen darfst mehr. Aber das heißt, dass das dein Leitlinie ist, dass Gottes Wort das ist, was du tun möchtest, woran du dich festhältst. Und ich denke, an der Stelle, da wurden wir und werden wir recht zeigt, dass wir uns viel mehr damit beschäftigen, was der Fernseher sagt und was die Medien und die Politiker und was Gender sagt und sonstige Geschichten, und alles darf uns beeinflussen und wir übersehen, was Gottes Wort vor Urzeiten schon zu uns gesagt hat. Sein Gedanke, der Lebensplan, der Segen bringt für dich und für mich. Von daher ist es enorm wichtig, sein Wort festzumachen in deinem Leben und es zu verankern. Da heißt es dann, Vers 10, Gott aber, der, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Bibelvers diese Woche noch lesen sollt, dass ihr es öfters gehört habt als die negativen und schlechten Nachrichten, die ständig in eurem Handy aufpoppen. Das ist das, was aber Ewigkeitswert hat, nämlich die kurze Lebenszeit und die Ewigkeit, die er für dich bereitet hat. Und da möchte er dich sicher hinführen. Er wird dir Kraft und Stärke geben. Er möchte dich fest und sicher stellen. Und die Hoffnung, ich kann dir zusagen, nach Gottes Wort, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Korinther sagt, die Hoffnung stirbt nie. Die Hoffnung stirbt nie. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei werden immer bestehen. Kannst du den Satz so streichen aus deinem Hirn, weil die Hoffnung kann nicht sterben. Jesus ist unsere Hoffnung und er ist auferstanden und die Hoffnung lebt. Preis im Herrn. Und so komme ich jetzt auch in den Schluss. Und das ist ein Aufruf an uns. Oft macht man das ja so, dass dann der Prediger sich ja irgendwie heilig hinstellt, die Hände erhebt und einen Segen spricht. Nicht schlecht, ja? Aber Gottes Wort sagt hier sogar, grüßt euch untereinander. Das heißt, jeder kann das dem anderen zusprechen. Hey, wie cool ist das denn? Du musst nicht auf den Segen warten, bis endlich der Gottesdienst rum ist und sagt, wow, jetzt darf ich nochmal so Segen empfangen. In meiner ersten Bibelstunde, vielleicht noch kurz eine Geschichte, in meiner ersten Bibelstunde, die ich gehalten habe, das war eine ganz kleine Gemeinde. Ich habe noch nicht Theologie studiert gehabt und das Ganze, sondern es war so, wie ihr auch da sitzt, einfach nur Bibel gelesen. Und das waren ungefähr 10 Personen mit 80 aufwärts. Gefühlt zumindest für mich. Und dann hatten wir die Bibelstunde hinter. Ich war so am Schwitzen und ich war mega aufgeregt und habe dann noch das Gebet gesprochen zum Abschluss und habe gedacht, hey, das habe ich jetzt gut gemacht und wollte gehen. Und dann hat die alte Dame, die Gemeinde dort geleitet hat, gesagt, Alexander, bleib mal schön noch da. Ohne deinen Segen geht hier niemand. Okay, alles klar. Dann habe ich sie noch, das werde ich natürlich nie vergessen. Ja, ohne deinen Segen geht hier niemand. Oh wei, das darf man nicht vergessen. Aber mir geht es nicht um ein Ritual, sondern mir geht es darum, dass wir uns das gegenseitig zusprechen dürfen. Das hätte jeder andere auch tun dürfen. Du kannst aufstehen und sagen, hier steht jetzt noch mit dem Kuss der Liebe. Also das musst du dann natürlich überlegen, inwiefern das dann sein muss. Aber es soll nur eine Geste der Freundlichkeit sein damals. Ja, ihr kennt ja die Kultur hier und das ist ganz normal. Ja, also so war das da auch. Ja, das ist ganz genau so gemeint. Das ist eine kulturelle Sache, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt jetzt so bei Corona übertragen, aber der Inhalt passt. Friede sei mit euch allen und die ihr in Christus seid. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Die zwei Sachen. Wenn du in Christus bist, wirst du auch diesen Frieden spüren, den es sonst nirgends anders gibt. Und den kannst du heute hier annehmen. Du kannst heute hier sagen, wow, das wusste ich nicht. Vielleicht hast du es noch nie gehört oder auch im Livestream. Ja, du kannst diesen Friede annehmen in dein Herz. Das heißt, ein Kind Gottes werden, nennt man das auch. Oder einfach zu sagen, ich möchte dieses Joch Jesu auf mich zu nehmen. Oder gibt es ganz, ganz viele Bilder in der Bibel. Die eine Perle, das Wertvollste, sagt Jesus, das sollten wir uns besorgen. Einfach zu ihm kommen und seine Kindschaft annehmen. Und das finde ich nach der Kindersegnung heute immer noch am besten, dass wir sein Kind werden dürfen. Das heißt, du wirst durch den Geist Gottes neu geboren. Ich muss dich enttäuschen, die grauen Haare sind nachher immer noch da, wenn du älter bist. Und vielleicht hast du auch noch deine Legasthenie oder irgendwelche Punkte, mit denen du kämpfst in deinem Leben. Aber dein Herz und dein Geist ist erneuert. Du hast einen Frieden bekommen. Und das Beste ist, du hast Vergebung empfangen und du kannst Vergebung geben. Denn wir Menschen gehen kaputt an Unversöhnlichkeit. Dadurch kommt Krieg und Terror. Und deshalb heißt es hier, Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Das ist deine Berufung und er lädt dich ein in seinen Frieden. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke für deinen Frieden und danke für alles, was du vorbereitet hast, auch heute Morgen. Durch deinen Geist, das, was wir nicht tun können, aber du hast es ausgeteilt. Und Herr Jesus, wo in diesem einzelnen Herzen bei irgendeinem Hörer im Internet oder hier dieser Wunsch, diese Sehnsucht entstanden ist, das Leben dir hinzugeben, die Sorgen wirklich auf dich zu werfen, zu der Stelle zu kommen, wo wir richtig sind und wo wir angekommen sind. Also danke ich dir für dein Angebot, das jetzt steht für jeden Einzelnen. Und ich frage hier in die Gemeinde rein vor Ort, wenn jemand da ist, der diesen Schritt gehen möchte, dann kann er einfach an seinem Platz sitzen bleiben und die Hand heben, sodass ich sehe. Und dann möchte ich da auch ganz konkret beten für die Person. Dürft euch einfach frei fühlen, wer das möchte. Und genauso auch im Livestream, wenn Menschen da sind, da kann ich es nicht sehen, aber heb einfach deine Hand zu Gott. Streck dich aus und zeig ihm, hier bin ich, ich. Ich bin einer, der sein Leben Jesus geben möchte, weil sein Angebot gilt. Herr Jesus, und so möchte ich dir jetzt die Personen hinlegen, die in ihrem Herzen diese Entscheidung getroffen haben. Ich möchte nicht mehr mein Joch tragen, ich möchte deins annehmen. Ich möchte eine neue Regierungserklärung über meinem Leben haben, weil ich erkannt habe, dort muss dieser Friede sein, den ich schon lange suche. Herr Jesus, und ich danke dir, dass wir, wo wir zu dir kommen, deine Verheißung haben, wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns die Schuld vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Herr, dass wo wir sagen, ich gebe dir mein Leben, das ist einfach nicht so, wie ich es wollte, nimm es du hin und danke, dass du es annimmst und erneuerst und dass wir ein neues Leben in dir bekommen dürfen. Herr, alle, die das hier schon gemacht haben, sind Zeuge dafür, dass das funktioniert. Herr, und ich bin selber Zeuge dafür. Und dass das Beste ist, was mir in meinem Leben passieren durfte. Und dafür soll dir alle Ehre sein. Herr, so segne ich jetzt auch die Menschen, die die Vergebung angenommen haben, dein neues Leben angenommen haben, dass Friede hineinkommt in ihr Leben, dass sie erfahren dürfen, dass dein Wort wahr ist, dass es nicht Geschichten aus alten Zeiten sind, sondern lebendiges Wort, das uns heute dient und hilft, unser Leben zu gestalten, zum Segen zu sein für uns selber und für andere. Herr Jesus, und Gemeinde zu bauen, wie es dir gefällt. Herr, das ist dein Gedanke, dass wir uns in dein Bild verwandeln dürfen, Herr Jesus, und Menschen erkennen dürfen, den lebendigen Gott. Den gibt's wirklich, weil ich Menschen erlebt habe, die ihn kennen und die für ihn leben. Herr, so segne ich sie in deinem Namen. Amen.